Was haben eigentlich Megatrends mit Kundenbedürfnissen zu tun? Nun, mehr als man denkt. Denn wer verstehen will, was Kunden morgen bewegt, der muss heute die Signale der Zukunft erkennen. Genau hier setzt Trendforschung an. Sie übersetzt gesellschaftliche Veränderungen in konkrete Konzepte. Wie Unternehmen diese Erkenntnisse nutzen können, um wirklich kundenzentriert zu agieren, darüber haben wir im Customer Focus Videocast mit Monika Schulze gesprochen. Als Strategy Director bei Trend One begleitet sie Unternehmen dabei, aus Zukunftstrends echte Kundenrelevanz zu entwickeln. Los geht's!
Frau Schulze, Trend One beschreibt sich als ein wegweisender Impulsgeber für erfolgreiche Innovationen in Unternehmen. Was genau ist Ihr Why bei Trend One und welche Rolle spielt dabei Vielfalt und auch das berühmte über den Teller anschauen?
Also mich treiben wir mit zwei Themen an. Ne? Thema Nummer eins ist eigentlich die Neugier auf die Zukunft. Und Thema zwei ist das Thema Zukunftsmut. So, und wenn ich mir mal so angucke vor 20 Jahren oder wenn ich mich mit meinen Eltern unterhalte, da war das eigentlich relativ einfach. Die hatten immer so das Gefühl, auch die Zukunft wird besser und das Leben ist einfach. So, wenn ich mir das heute angucke, haben wir eher, oder gibt es auch Statistiken zu, die Leute Angst vor der Zukunft. So, und ich glaube, deshalb muss es solche Unternehmen wie Trend One geben, die so ein Umfeld schaffen, wo man sich systematisch Trends anguckt, mit solchen Mikro-, Makro- und auch Megatrends. Und die helfen einem, das Ganze so ein bisschen verständlicher und auch nutzbarer zu machen. So, und diese Kombination aus Recherche, Methodik und auch dann wirklich echter Zukunftswirkung, weil wir helfen Unternehmen so ein bisschen zukunftsmäßig sich aufzustellen, finde ich jetzt sehr spannend und deshalb arbeite ich sehr gerne bei Trend One, weil mir das eher liegt, zu sagen, lass uns positiv in die Zukunft gucken. Im Moment hat man in Deutschland so das Gefühl, dass alles so ein bisschen so, alles so ganz
schwierig. Nicht nur in Deutschland.
Und im Moment ist es ja wirklich so, dass auch die meisten Leute so das Gefühl haben, das Zukunftsszenario ist gesetzt. Ja. Die ganzen amerikanischen Tech-Unternehmen bearbeiten unsere Zukunft. Ich kann eigentlich alles nicht so richtig mehr beeinflussen und die Unsicherheit nimmt extrem zu. Und ich glaube, dass solche Unternehmen wie Trend One helfen können, solche Zukunftsszenarien zu beschreiben und dann auch zu sagen, ich komme wieder in das Aktive und es ist nicht andauernd irgendwas, was mir so passiert. Mhm. Dazu gehört natürlich auch das Thema Diversity, denn in dem Moment, wo ich divers denke, ja, und jetzt meine ich nicht nur Mann, Frau, sondern einfach unterschiedliche Perspektiven, ist es so, dass ich Zukunftsräume aufmachen kann und dadurch auch aktiver an die Zukunft rangehen kann und nicht so das Gefühl habe, ich bin der Zukunft ausgesetzt, sondern ich kann mir Sachen überlegen und dann auch Sachen aktiv gestalten. Jetzt ist es natürlich naiv zu glauben, ich kann die ganze Welt ändern. Das würde ich jetzt auch mal sagen, ist nicht ganz so. Aber zumindest kann ich für mich sagen, in meinem Unternehmen, in meinem Umfeld, in meinem Raum, den ich so beeinflussen kann, möchte ich gerne aktiv daran gehen und habe auch den sogenannten Zukunftsmut. Ich glaube, das ist extrem wichtig.
Das ist ein schönes Wort, Zukunftsmut. Wie kommt man da drauf? Ist das ein Konzept von Trend One oder eins von Ihnen?
Das ist noch nicht mal eins von mir, sondern wird jetzt wirklich im Moment wirklich überall in den Medien diskutiert. Und ich bin ja noch auch bei einer Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens. Da haben wir auch gesagt, welche Rolle haben Marken und das Thema Zukunftsmut. Also es wird überall jetzt gerade gesetzt. Es gibt auch ganz viele Studien dazu. Insofern muss ich gestehen, das ist jetzt nicht meins. Aber mein Chef bei Trend One, Nils Müller, der hat das Thema auch schon ganz lange auf dem Zettel und sagt immer, Zukunftsmut ist das, was uns auch ausmacht, weil wir glauben immer daran, dass wir die Zukunft aktiv mitgestalten können.
Sehr gut. Ich würde sagen, wir erklären das mal zum roten Faden hier in diesem Videocast. Ich finde das eine gute Idee, weil das kann man an jeder Frage so ein bisschen deklinieren. Genau. Bleiben wir nochmal kurz bei Trend One. Was unterscheidet denn Ihr Unternehmen von anderen, ja, sagen wir mal, Innovationsberatung, was oder gerade auch in der Zusammenarbeit mit dem Kunden, was ist der Unterschied?
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also ich glaube auch, dass wir im Moment eine Welt haben, die wirklich so zunehmend von Konsum gesteuert wird. Ja, wir konsumieren Social Media, wir konsumieren ganz viele Produkte, Fast Fashion. Es gibt ja alle möglichen Schlagworte und Buzzwords, wo ich sage, es ist wirklich nicht so einfach. Wir lehnen uns alle ein bisschen zurück, anstatt nach vorne zu gehen und sagen, ich bin aktiv an dem Ganzen beteiligt. Und ich glaube schon, dass Trend One uns helfen kann, so ein bisschen mehr wieder in dieses Aktive zu kommen und zu sagen, wie komme ich aus dem Konsumieren in dieses Antizipieren und dann auch Mut und Kreativität wieder nach vorne zu bringen. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, was mich bei Trend One fasziniert. Das ist also erstmal natürlich der CEO und der Founder, aber auch die gesamte Mannschaft dahinter hat eine gewisse Einstellung zur Zukunft und wie man systematisch an Zukunft rangehen kann. Und das finde ich wirklich sehr inspirierend, denn für mich ist es wichtig, dass ich sage, was sind denn die wertvollen Zukunftschancen? Wo kann ich mich darauf konzentrieren? Worauf ziehe ich positive Energie? Und das ist auch zunehmend wichtiger für Unternehmen, die ja immer mehr sagen, oh Gott, ja, jetzt gucke ich mir meine Zahlen mal an. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Unternehmen auch aktiv daran gehen und sagen, was ist denn meine Vision? Wie gehe ich nach vorne? Wie sieht die Zukunft aus? Wie kann ich dazu beitragen? So, und da ist es natürlich wirklich wichtig, dass man auch systematisch daran geht. Ist jetzt nicht nur einfach so ein Buzzword und Psychologie, die wir als Trend One liefern, sondern eine sehr systematische Umgangsweise mit Trends, die mir dann helfen zu sagen, in welchem Kontext kann mein Unternehmen spielen? Und wir versuchen mit den Unternehmen wirklich ganz systematisch ranzugehen und zu sagen, wie glaube ich denn, dass mein Unternehmen in der Zukunft gut aufgestellt werden kann? Und diese Kombination aus Trendforschung, Entwicklung von neuen Denk- und Handlungsmustern und dann wirklich auch Art und Weisen, wie ich zukünftig wachsen kann, finde ich faszinierend bei Trend One. Und ich glaube auch, das unterscheidet uns von anderen Unternehmen.
Sie hatten ja schon einige berufliche Stationen. Vielleicht, wenn wir so zwei herausgreifen, einmal bei Unilever und dann bei Zürich Insurance. Das sind ja große, sagen wir mal, große Industrien, würde ich mal so sagen, bei denen der Kundenfokus auch immer ein zentrales operatives Thema darstellt. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, über das Thema Kundenfokus. Aber es ist natürlich auch wichtig, wenn man Trendforschung betreibt. Warum macht man das eigentlich? Am Ende des Tages wollen Unternehmen erfolgreich sein. Und da spielt der Kunde die entscheidende Rolle. Welche Grundprinzipien im Hinblick auf das Thema Customer Centricity haben Sie aus Ihren beruflichen Stationen mitgenommen, auch in Ihre aktuelle Innovationsarbeit? Welche Rolle spielt das heute für Sie?
Also ehrlich gesagt glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass man als Unternehmen immer eine Meinung hat, eine Vision und sagt, warum bin ich in der Welt und wie will ich eigentlich die Welt beeinflussen? Und bei Unilever war es so, dass wir uns wirklich immer nur mit Marken und welche Rolle haben die Marken in der Welt beschäftigt haben. Das war eigentlich so der Kern meiner Arbeit, von dem es losging. Also wofür steht die Marke, was kann die Marke leisten und wie beeinflusst das mein Innovationsportfolio und alles, was ich so tue. Nehmen wir mal das Beispiel Dove, das ja von Unilever sehr stark nach vorne getrieben wurde. Dove war meine Seife, wo einfach nur mehr von irgendwas drin war. Heute ist es eine Produktrange, wo wir sagen, wir helfen Frauen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und halten ihnen einen Spiegel vor und sagen, pass mal auf, man kann das Ding auch anders machen. So, und das sind natürlich echt wichtige Sachen, dass man sagt, wofür steht meine Marke? Und das beeinflusst auch immer, wie gehe ich mit dem Kunden um und wie betreibe ich das Thema Customer Centricity? Mhm. Wenn ich jetzt meine Welt in der Versicherungsbranche angucke, gestehe ich, dass ich so ein bisschen geswitcht bin von Marke mehr zu Customer Centricity, weil ich das besser messen kann. Marke ist ein bisschen schwieriger zu messen und bei Versicherungsunternehmen geht es immer um Zahlen, Daten, Fakten. Also habe ich versucht, immer mehr auf diese Zahlen, Daten, Fakten mich zu konzentrieren, weil das geholfen hat, das Management auch zu überzeugen, wie gehe ich denn am besten in der Zukunft mit dem Geschäft, mit dem Kunden und mit bestimmten Dingen um. Ich glaube aber, dass man beides verbinden muss. Ich muss immer ganz klar haben, wofür stehe ich denn als Unternehmen. Da würde ich mal sagen, Finanzdienstleistungsunternehmen könnten da ein bisschen besser sein noch, verglichen mit anderen. Und dann muss ich sagen, wie gehe ich denn mit meinen Kunden um? Was biete ich den Kunden? Was ist denn mein Unterschied, wenn ich mit dem Kunden umgehe, verglichen mit dem Wettbewerber? Das ist schon ganz wichtig. Also ich glaube, dass heute Marken nicht nur Anbieter sind oder manchmal gibt es ja auch Einzel-Company-Marken. Also die Firmen sind nicht einfach nur Anbieter von Produkten, sondern sie müssen heute eine klare Haltung haben und müssen sagen, wofür stehe ich und welchen Raum nehme ich denn in dem Leben von einem Konsumenten ein und wie kann ich dem Kunden helfen, nicht nur Produkte, sondern auch eine bestimmte Einstellung zu denken. Ja, und ich glaube, das ist extrem wichtig und wird immer wichtiger heute. Wenn ich da jetzt also ein deutsches Beispiel nehme und nicht Unilever, also ich finde Wedi, also Wood ist ein super tolles Beispiel. Alle reden immer von Patagonia, was mich immer ein bisschen ärgert, weil wir müssen ja auch mal stolz auf die deutschen Marken sein. Ich finde, das ist wirklich eine sehr kundenzentrierte, starke und auch authentische Marke. Und die CEO hat wirklich ein ganz klares Wertemanagement innerhalb der Company, aber auch außerhalb und sagt ganz klar, das ist nicht nur eine Outdoor-Marke, sondern wir stehen ganz klar für Nachhaltigkeit. Und es ist wirklich ein Umgang mit der Marke, mit den Kunden, mit den Mitmenschen. Sie steht ja ganz klar für und hat auch ihr gesamtes Portfolio, ihr gesamtes Lieferkettenmanagement, alles danach ausgerichtet. Und solche Marken bewundere ich und finde wirklich, die müsste es mehr geben, auch in Deutschland.
Das waren drei schöne Beispiele, finde ich, jetzt auch entlang dieser Kette. Also einmal das Thema Konsumgüter von der Seife zur selbstbewussten Frau. Das ist ja ein bisschen, sagen wir mal, ein ganz anderes Beispiel als das zweite. Dann von der Versicherungswirtschaft, wo der Kunde einen Anbieter im Zweifel nur im Leistungsfall oder im Service oder so erlebt und ansonsten gar nicht. Und das dritte Beispiel natürlich auch. Also ich gehe mal davon aus, das unterscheidet sich natürlich von Branche zu Branche. Alles sind trotzdem traditionelle Branchen. Und ich glaube, die große Klammer, die haben Sie jetzt gesehen, in dem Umfeld der Marke und dann nochmal des Markenverständnisses und wie lädt man die Marke wertemäßig auf? Habe ich das jetzt zumindest mal für mich mitgenommen.
Genau.
Was sind denn die großen Herausforderungen? Wir sind ja jetzt hier also bei Coeo, also im Umfeld auch dieses Videocasts in der Finanzdienstleistung unterwegs. Es geht hier um Forderungsmanagement, das ist mal noch ein bisschen niederschwelliger und auch ein bisschen schwieriger noch umzusetzen und auch zu kommunizieren als zum Beispiel das Thema Versicherung. Was sind denn in solchen traditionellen Branchen, wo der Kundenkontakt nicht über das Produkt an sich entsteht, die großen Herausforderungen aus Ihrer Sicht?
Also die großen Herausforderungen sind natürlich, dadurch, dass die Industrie so, also über die Agenten, die Makler, die haben ja immer aussortiert, mit dem Kunden umzugehen. Ja? Die größte Herausforderung war für mich erstmal, als ich dann auch in der Zentrale von Zürich war, zu sagen, wie kriege ich denn das Management an den Kunden ran? Ja? Mhm. Also irgendwie hatte keiner so das Gefühl, ich habe was mit dem Kunden zu tun und will auch mit dem Kunden was zu tun haben. Weil das machen ja die Agenten und das machen die Makler und ne, lass mich damit in Ruhe. So, wenn ich das aber nicht fühle, dann kann ich bestimmte Prozesse und bestimmte Ressourcen und bestimmte Gelder auch nicht danach ausrichten. So, und es war ganz spannend, als wir damals ausgerufen haben, wir machen jetzt Customer Centricity als einen strategischen Grundpfeiler wichtiger, haben wir das dann auch so gemacht, dass wir gesagt haben, alle Manager müssen erstmal mit Kunden telefonieren, damit sie überhaupt ein Gefühl dafür haben. Ja.
Echt? Also die Vorstände haben mit den Kunden telefoniert?
Hey, ja. Also da gab es ein Programm, wo gesagt, alle müssen mit den Kunden telefonieren. Und zuerst haben wir gedacht, nee, das kann ja nicht so schwierig sein, jetzt mal einen Kunden anzurufen. Aber es war wirklich so, dass die meisten Angst hatten, einen Kunden anzurufen, weil die immer dachten, um Gottes Willen, wenn die irgendein Problem haben und mich irgendwie beschimpfen, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll.
Ja.
Das heißt, wir mussten wirklich auch Trainings machen, überhaupt mal zum Telefonhörer zu greifen und diese Kunden anzurufen. Ja. Und ich habe das dann auch gemacht und fand das auch komisch. Ich habe auch gedacht, oh Gott, ja. Weil jemandem ein Produkt, physisches Produkt zu verkaufen, ist wesentlich einfacher als eins, was man nicht anfassen kann. Ja. Und die Vertriebskollegen waren das natürlich gewöhnt, wir aber nicht. Ja. Also insofern mussten wir da wirklich so ein bisschen Trainingseinheiten über uns ergehen lassen. Aber der Erfolg war, dass die Leute wirklich mehr darauf geguckt haben, was macht ihr da eigentlich im Customer Centricity Programm? Was machen eigentlich die Kunden? Und wo kann ich den Kunden helfen? Also wir haben das relativ schnell rumgedreht von einem abstrakten Konstrukt zu, oh, wie kann ich denn den Kunden helfen und wo sind wirklich die Hebel, wo ich auch Geld reinsetzen muss, was mir im Endeffekt auch hilft, mein Business natürlich nach oben zu bringen. Ja, ist ja klar.
Die Stimme des Kunden hören, das ist die Kundenseite. Auf der anderen Seite steht natürlich das Unternehmen, aber da steht auch viel Technologie mittlerweile, also gerade auch in diesen Branchen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht und auch in Zukunft Daten, künstliche Intelligenz, neue Technologien, um die Stimme des Kunden nicht nur zu hören, sondern vielleicht auch besser zu verstehen, systematischer, struktureller im Unternehmen zu verankern?
Ja, das ist natürlich essentiell. Also ich bin ja immer der Meinung, man muss mit den Emotionen anfangen, aber dann geht es natürlich darum, dass man die Ratio auch mit reinnimmt und dann die Systeme entsprechend aufstellt. Deshalb habe ich vorhin ja auch schon gesagt, wo gehen die Investitionen rein? Also ganz simpel, als ich angefangen habe bei der Zürich, gab es kein Kundendatensystem. Also ich habe erstmal ein Kundendatensystem aufgebaut. Es gab Policies, aber es gab keine Kundendaten. Also ich muss mir überlegen, welche Kundendaten sammle ich. Und wir haben dann wirklich auch alle Vertriebswege zusammengebracht. Damals hatten wir noch nicht so viel direkt, aber hatten wir dann auch. Also direkt Makler, dann den natürlich den Agent. Also erstmal muss ich gucken, dass ich alle Daten da reinkriege, Partnerdaten auch. Ja. Dann haben wir natürlich überlegt, wie gehe ich mit den Daten um, was gucke ich mir bei den Daten alles an. Und irgendwann haben wir dann auch festgestellt, dass wenn wir das Programm wirklich pushen wollen, wir harte Daten brauchen, um das ins Incentive-System reinzubringen. Weil wenn ich irgendwas ins Incentive-System reinbringe, da muss ich dann wirklich gucken, dass ich das richtig zähle, messe, wiege. Das war auch der Riesendurchbruch für das Programm, weil wir, als wir es im Incentive-System drin hatten, da war es ja wirklich auch so, dass die Leute alle gesagt haben, okay, ich setze da genug Geld drauf, ich gucke, dass ich das wirklich übergreifend messe und alle werden danach ausgerichtet. Weil eins der großen Hürden ist natürlich auch bei Versicherungen, dass alles so ein bisschen silomäßig organisiert ist.
Ja, klar.
Und alle silomäßig optimieren, aber der Kunde leider an den Touchpoints und der Customer Journey über den Silos drüber hängt. Ja. Das heißt, wir haben dann wirklich viel Energie auch drauf gesetzt, unabhängig von der Technik, die wir dann eingesetzt haben. Wie kriege ich es denn hin, dass ich übergreifend die Customer Journey mir angucke und nicht nur einzelne Touchpoints? Und Touchpoints zu optimieren ist einfach, aber ich muss ja wirklich gucken, dass ich es durchgängig mache.
So neue Technologien, die bergen ja auch immer, sagen wir mal, Chancen und Risiken. Den Prozess haben Sie gerade anschaulich beschrieben. Nichtsdestotrotz sind das ja auch Dinge, die, sagen wir mal, im Unternehmen, Sie hatten gerade von den Silos gesprochen, ja auch, sagen wir mal, übergreifend implementiert werden müssen. Und da stecken ja manchmal die Teufel ganz doll im Detail. Nichtsdestotrotz haben Daten und Technologien ja, glaube ich, auch sehr starke Auswirkungen auf Trends. Aktuell das Thema KI sowieso, ne? Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber auf welchen Zukunftstrend sollten Ihrer Meinung nach Entscheider jetzt am meisten achten oder setzen? Sind es technologische Trends oder eher andere?
Also ich würde es einmal rumdrehen und sagen, was will ich denn eigentlich erreichen und wo ist denn mein Hebel, um zu wachsen? Und dann beantworte ich die Frage, welche Technologien können mir helfen, um dieses zu erreichen? So, und ich glaube nicht daran, dass man es anderem machen sollte. So, ach, ich habe so ein tolles KI-Tool und ChatGPT kann jetzt mein ganzes Marketing machen. Ich mache es jetzt bewusst ein bisschen provokativ. So, ich muss einmal sagen, was will ich denn eigentlich den Kunden erzählen? Was wollen die Kunden von mir hören? Wie gehe ich am besten mit den Kunden um? Und welche Technologie brauche ich, um dieses dann nach vorne zu bringen? Und nicht umgekehrt. Also ich glaube, es ist ein Riesenfehler, dass wir uns alle auf Technologie stürzen, weil es natürlich auch einfach ist. Ja, jetzt habe ich hier ein Tool und da ein Tool. Sondern es geht erstmal darum, was will ich erreichen und wie komme ich dahin und welche Tools setze ich dafür ein?
Sie hatten vorhin ja schon von den Themen gesprochen, die so ein bisschen auch in die andere Richtung gehen. Innovation nenne ich mal, ESG, aber auch Diversity. Das sind ja starke Gestaltungsschwerpunkte auch bei Ihnen. Sie hatten es schon erwähnt und auch ausgeführt. Welche Rolle spielen diese Themen eigentlich für das Erkennen und für das Nutzen von Trends in Ihrem aktuellen, in dem aktuellen Betätigungsfeld?
Also was gut bei uns ist, ist, dass wir eigentlich sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und Personen sind. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich Leute denken und dadurch auf andere Gedankengänge und auch Trends dann kommen oder anders Trends bewerten. Und das finde ich extrem wertvoll auch für mich, weil ich natürlich aus einem bestimmten Hintergrund komme, aber andere Leute halt anders denken. So, und ich finde es schon gut zu sagen, ja, jetzt muss ich mal wieder komplett andersrum drehen. Also es verstehen die Leute mich auch nicht, beziehungsweise ich verstehe sie auch nicht. Und deshalb glaube ich, Diversity auch nicht nur Mann, Frau, sondern wirklich auch unterschiedliche Meinungen, ist extrem wichtig. Und auch für mich natürlich jetzt wichtiger zu sagen, ich arbeite jetzt wieder mit jüngeren Leuten zusammen, die auch komplett anders denken und anders an Sachen rangehen. Ja.
Jetzt erfordern solche Themen ja auch viel Innovationsbereitschaft in Unternehmen. Wie schätzen Sie denn die Innovationsbereitschaft, würde ich jetzt mal so sagen, bei Ihren Kunden oder auch bei deutschen Unternehmen aktuell ein?
Also ich gestehe, dass wir, glaube ich, besser werden könnten in Deutschland. Also im Moment habe ich das Gefühl, alle sind sehr, sehr kurzfristig unterwegs. Wenn sie börsennotiert sind, natürlich sehr stark von Quartal zu Quartal. Also nicht Familienunternehmen, nicht Mittelstand, aber die Großen. Mittelstand ist Gott sei Dank ein bisschen längerfristig orientiert, aber trotzdem auch noch sehr stark in der Box drin. Also sehr stark Produkt und sehr stark, was mache ich denn jetzt als nächstes? Was mache ich für eine Line-Extension? Anstatt zu sagen, wie sieht denn mein Leben in 2030 aus? Und wenn ich sage, so ist 2030, muss ich heute machen, um dahin zu kommen? Und 2030 ist jetzt relativ weit weg. Erstmal. Aber es kommt schneller, als man denkt. Und ich muss jetzt schon die größeren Schritte denken und nicht nur Line Extensions. Ich mache es jetzt ein bisschen auch schwarz-weiß. Ja. Und das, glaube ich, hilft sehr, um dann zu sagen, wie kann ich denn mein Unternehmen zukunftsfähig aufstellen? Ich brauche schon auch dieses, ich muss mich um mein Kerngeschäft kümmern. Ja, keine Frage. Aber wenn ich mich nur um mein Kerngeschäft kümmere und nicht den nächsten Schritt mache, verpasse ich einiges. Und das ist genau die Arbeit, die Trend One macht, wo wir sagen, wie kommst du denn an den nächsten Schritt? Wo ist dein Wachstumspotenzial? Und hast du eigentlich schon mal bestimmte Dinge gesehen, die aufgemacht werden müssen?
Mhm. Ja, spannende Prozesse auf jeden Fall. Das betrifft ja momentan auch ganz, ganz viele Unternehmen, auch vor dem Hintergrund, dass es eigentlich, man hat ja immer das Gefühl, es wird immer schneller. Ne? Also viele Dinge werden gefühlt immer schneller. Ich glaube nicht, dass sie schneller werden, weil die Zeit ist irgendwie Kontinuum. Aber gefühlt ist das vielleicht ein bisschen so. Kleiner Themenswitch. Wir kommen mal zurück zum Thema Markenpositionierung und Markenkommunikation. Storytelling. Das ist ein Thema, das Sie, glaube ich, auch häufig begleiten in Unternehmen. Wie kann denn wirkungsvolles Storytelling ganz konkret Kunden emotional an Innovationen heranführen, die vielleicht auch erklärungsbedürftig sind?
Also jetzt nehmen wir erstmal ein einfaches Beispiel, weil es natürlich, da kann man es gut dran festmachen. Als Elon Musk seinen Tesla auf den Markt gebracht hat, dann hat er nicht erzählt, ich habe jetzt ein Auto, da ist eine Batterie drin. Ja? Sondern er hat erzählt, ich habe eine bestimmte Vision und ich will die Zukunft nachhaltiger machen. Ja? Und deshalb kam er mit seinen Batterien um die Ecke. Jetzt kann man natürlich fragen, meinte der das ernst? Und eigentlich denkt er doch ganz anders. Habe ich schon ganz viele Leute gehabt, die mir das auch erzählt haben. Aber die Story, die er erzählt hat, war am Anfang nicht, ich verkaufe ein Auto. Sondern die Story war, ich verkaufe eine bessere Zukunft. So, und dieses, ich verkaufe eine bessere Zukunft, ist was ganz anderes, als wenn ich ein Produkt verkaufe. Ja? Oder wenn wir jetzt heute über die Automobilindustrie reden, dann ist es eigentlich so, dass wir verpasst haben als Deutsche, die KI oder Technikplattform als Mittelpunkt zu sehen. Ja? Wir verkaufen immer noch die vier Räder und das Chassis da drumherum. So, deshalb glaube ich, dass Storytelling schon extrem wertvoll ist und auch nicht nur wertvoll den Kunden gegenüber, sondern auch meinen Mitarbeitern gegenüber. Also ich muss heute ganz anders führen und die Mitarbeiter mitnehmen und sagen, wofür stehe ich eigentlich? Wofür setzt du deine Energie ein? Und warum sollst du mir folgen und nach vorne gehen? Ne? Und welches Problem löse ich denn für den Kunden? Motiviere dich, bei mir zu arbeiten.
Ist das wirklich tatsächlich, also ist das tatsächlich so ein neues Thema? Also dieses Thema Storytelling hört sich neu an, weil der Begriff neu ist, aber haben das nicht erfolgreiche Unternehmen schon immer gemacht?
Das haben erfolgreiche Unternehmen schon immer gemacht. Mein Bauchgefühl sagt mir im Moment, durch diese ganze Technik, KI-Geschichte, sind alle immer mehr auf Technik und KI fokussiert und vergessen die Emotionalität. Ich habe das Gefühl, dass im Moment so ein Trend ist zu mehr Rationalität und das Emotionale vergessen wird. Und deshalb betone ich das so. Ich betone es nicht, weil ich glaube, es ist was komplett anderes. Also ich meine, die Dove-Storytelling-Geschichte war auch super gut. Ja? Aber ich glaube, es ist heute durch diese ganze Technikwelle hat es eine andere Bedeutung. Und die Leute wollen ja auch mehr Stories haben, im Gegensatz zu, oh, KI und die Roboter überrennen mich. Die brauchen jetzt was, wo sie sagen, doch, daran kann ich mich festhalten. Ja?
Ein sehr geschätzter Medienkollege von mir, der Viktor Worms, prägt gerne mal den Satz, Menschen wollen Geschichten. Aber ich glaube, die Geschichte allein ist es nicht. Das baut die Brücke zur nächsten Frage. Und das haben Sie auch, glaube ich, auch schon im Nebensatz eben schon vorbereitet. Ich spreche von Empathie und da sind wir wieder beim Kunden. Wie wichtig ist denn das Thema Empathie in Unternehmen für den Kunden, dass man da sozusagen das richtige Gespür für seine Kunden bekommt? Und wie kann man da rangehen?
Also ich glaube, es ist extrem wichtig für die Kunden und auch die Mitarbeiter, aber vor allen Dingen auch für die Kunden, also im Versicherungsbereich, wenn ich da jemand am Telefonhörer habe und der erzählt mir, ja, mein Mann ist gerade verstorben, wie gehe ich jetzt mit meiner Lebensversicherung um? Da kann ich nicht als erstes fragen, ja, wie ist denn Ihre Versicherungsnummer? Und wir haben es alles gehabt. Ne? Also ich meine, es gibt auch Leute, die brauchen dann mehr die brauchen mehr Zuspruch und ich habe natürlich leider das Problem, dass ich pro Kunde nur eine gewisse Minute habe, mit denen ich mich da mit denen beschäftigen kann. Das heißt, ich habe immer diese Leistungsgeschichte und die Empathiegeschichte, die so im Gegensatz stehen. Ich habe bestimmte Zahlen, die ich erreichen muss, Minuten pro Call und dann rufen Leute bei mir an, die so nur wirklich keine einfache Geschichte haben. Und dann muss ich dann immer gucken, dass ich das ein bisschen ausbalanciere. Ich glaube aber, dass es extrem wichtig ist, gerade bei so einem Versicherungsgeschäft, in dem wir da
Sie hatten es ja vorhin sehr anschaulich geschildert, wie das in der Zürich dann abgelaufen ist, wie Sie das Management mitgenommen haben in dieses Thema, also den Kunden auch mal selbst zu spüren. Ich kenne gar nicht so viele Beispiele, nun habe ich in der Versicherungsindustrie viel zu tun oder generell in der Finanzdienstleistung, wo das in dieser Form mal gemacht wurde, aber vielleicht weiß ich es auch einfach nicht. Wie hat sich denn in dem Kontext, also in dem also solche Dinge in Unternehmen wichtiger wurden und auch häufiger etabliert wurden, wie hat sich denn aus Ihrer Sicht Führung, Leadership in den zurückliegenden Jahren in dem Kontext verändert?
Also ich glaube, dass wir immer noch zu viel unterwegs sind in ich bin Chef, du musst tun. Ja. Und jetzt nehme ich nun mal auch ein Beispiel aus meiner Vergangenheit. Ich war ja als erstes mit Unilever in Schweden. Das war mein erster Auslandsaufenthalt. Unilever ist ja so, ich fange in Deutschland an und dann werde ich immer rausgeschickt. So, mein Traum war so Amerika oder ganz weit weg. Und dann bin ich in Schweden gelandet und habe erst gedacht, ach, ja okay, vor allen Dingen gehe ich halt nach Schweden. Und gestehe, dass ich hinterher wirklich super happy war, weil ich da einiges gelernt habe. So, und das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass der Leadership-Style da komplett anders ist. Ne? Also ja. Ich kam da an, war typisch deutsch, habe gesagt, ich Chef, mach du mal. Und die haben mich alle angeguckt und haben gesagt, nö. So, bei den Schweden, das vielmehr so ist, dass man Sachen diskutiert, dann gemeinsam entscheidet. Irgendwann muss der Chef dann die Endentscheidung treffen, aber so dieses ich Chef, du machen, funktioniert da gar nicht. So, und da habe ich das erste Mal so ein bisschen bewusst über Leadership nachgedacht und wie man Leute motiviert, auch in unterschiedlichen Kontexten. Und das ist ja auch jetzt hier in Deutschland, also ob ich jetzt in 2.000, 5.000 Unternehmen arbeite oder in jetzt einer 40-Mann-Geschichte, ist eine andere Nummer und da gehe ich ganz anders mit Leuten um. Und dieses Bewusstsein, dass man je nachdem, wo man ist, anders mit Leuten umgehen muss, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und ich hatte eben schon mal bei den Telefonaten, also auch immer diese Balance zwischen Leistung und Empathie ist wichtig. Aber, also wenn ich die Leute nur drücken muss, ist blöd. Wenn ich immer nur sage, ach ja, ich gebe dir eine Gehaltserhöhung, ist auch nicht das Optimale. Sondern eigentlich muss ich die Leute also wirklich motivieren, indem ich sage, guck mal, wenn wir das jetzt erreichen, haben wir den und den Beitrag und das ist meine Vision, wie wir das Ganze nach vorne bringen. Und da, glaube ich, können wir noch wirklich viel mehr tun in Deutschland und vor allen Dingen auch in der Versicherungsbranche. Ich glaube, da sind wir noch nicht so, dass wir sagen, ja, also ich gehe von der richtigen Vision aus. Meistens ist es eine Geschäftsvision, ja, also ich will irgendwie eine Million erreichen oder so, ne? Aber noch nicht eine Vision im Sinne von der Beitrag zur Gesellschaft für die Kunden ist das. Ja. Also wie jetzt Patagonia oder so, ne, zum Beispiel. Das dann schon, also man, da hat jeder so das Gefühl, ah, die bringen was zur Gesellschaft bei.
Ja, ja, stimmt. Die Geschichte merkt man auf jeden Fall. Das Thema Skandinavien oder Schweden, wann waren Sie da?
Das war vor 30 Jahren.
Also ich habe Skandinavien und auch gerade Schweden immer als sehr modernen und auch sehr innovativen Markt wahrgenommen. Hat man vor 25 Jahren schon mit der Kreditkarte an der Tankstelle seine Gummibärchen bezahlt. Da wäre ja in Deutschland kein Mensch drauf gekommen, dass man sowas überhaupt kann. Ja, fand das, also war schon immer, waren die gefühlt schon immer weiter in vielen Dingen.
Absolut. Also ich meine, ich habe mein erstes Handy in Schweden gekriegt. Ich habe mein, das Bezahlsystem ist in Schweden komplett anders. Wir sind immer noch oft da, wenn ich da jetzt auf dem Acker Kartoffel kaufen will, erstmal ist da keiner da, sondern ich kann die einfach wegnehmen und muss das dann auch per Telefon bezahlen. Ja? Und jeder glaubt auch daran, dass ich das anständig bezahle und dann nicht einfach irgendwas wegnehme.
So, spannend.
Ja. Also das ist die, da bezahlt auch keiner mehr mit Bargeld, außer der Oma. Ja? Also meine Kinder sind halb schwedisch. Die Oma drückt denen immer noch Bargeld in die Hand und dann sind die immer völlig verwirrt, dass sie da irgendwie Schneide in der Hand haben.
Ja. Ja, spannend.
Also, du bist schon, also Schweden ist ein komplett anderes Land. Hätte ich nie gedacht, bevor ich da hingegangen bin. Und ich habe echt viel da gelernt. Es gibt Riesenunterschiede.
Ja, man hat immer das Gefühl, das ist irgendwie alles noch so wie zu Astrid Lindgrens Büchern und Zeiten und so weiter. Aber das ist ganz anders. Ja, mit Ihrer Erfahrung in internationalen Konzernen und auch dem, was wir heute schon gehört haben, auch agilen Beratungsteams, gehen wir mal so ein bisschen in die Richtung und auch auf der Zielgeraden unseres heutigen Gesprächs auf die jungen Unternehmen, gerade die Gründer und jungen Führungskräfte, die vielleicht zum ersten Mal das Thema Customer Centricity in ihrem Unternehmen etablieren und auch formen müssen. Was würden Sie diesen jungen Gründern mit auf den Weg geben wollen und wie soll so eine Strategie idealerweise aussehen?
Also für mich ist es so, und das kam ja eben auch schon ein bisschen durch, Führung beginnt für mich mit Bildern im Kopf, ja, und einem positiven Blick nach vorne und nicht mit Zahlen, Daten, Fakten. die brauche ich auch. Ja? Ich sage nicht, brauche ich nicht. Aber ich muss anfangen mit Bildern im Kopf und sagen, dafür brenne ich. Die meisten Startups kriegen das ja auch immer noch ganz gut hin. Es sei denn, und da habe ich auch ein paar in Amerika erlebt, by the way, die sagen von vornherein, ich ziehe das Ding nur hoch und dann will ich es verkaufen, dann bin ich Millionär. Gibt's natürlich auch. Aber die, die wirklich für ihr Thema brennen und sagen, ich mache das, weil ich da irgendwas bewegen will, du brauchst schon eine klare Story und dann Zahlen, Daten, Fakten kommen auch. Ja. Und ich glaube auch, dass wirklich das Beste für die Organisation ist, und die haben ja irgendwann dann auch ein paar Leute, ja, und dann wird es immer größer, so ein positives Bild für die Zukunft zu haben, klares Bild, wie gehe ich damit um, und klares Bild, wie möchte ich nach vorne gehen und wie stelle ich mir das Ganze vor. Und das muss ich auch regelmäßig mir dann neu überlegen, weil die meisten Startup-Gründer machen auch den Fehler, dass sie sagen, mit 5 Leuten führe ich das Unternehmen wie mit 40 Leuten oder mit 100. Das ist dann schon eine andere Nummer und dann muss ich mir ganz klar überlegen, was sind meine Stärken, was sind die Stärken von anderen, was muss ich delegieren und wie kriege ich das am besten nach vorne.
Ja, ja, habe ich mich vor einigen Jahren mal mit einem Startup-Gründer unterhalten, der war da aber auch schon 12 Jahre, glaube ich, am Markt und der hatte da so einen Zeitpunkt zu fassen, wo er mir auf einmal, da waren wir uns auf einer Messe getroffen, da sagt er, du, du weißt ja noch, damals hatten wir so 20 Leute, aber jetzt komme ich in die Phase, da kenne ich nicht mehr jeden. Und das war für den so ein Kulturschock irgendwie so ein bisschen. Ne? Wie so ein Kulturschock, wo er nicht wusste, wie gehe ich jetzt damit um.
Ja, genau. Und das ist echt so ein Ding. So, und wenn ich jetzt so einen Satz rausgeben sollte, wartet nicht auf den Bundeskanzler, wartet nicht auf den lieben Gott, entscheidet selbst, was ihr für euch machen wollt und für die Zukunft. Klar gibt's Rahmenbedingungen, aber ihr seid diejenigen, die alles bestimmt. Und nicht andere und nicht die Technik oder irgendwas, sondern ihr seid diejenigen, die aktiv an eure Zukunft rangeht.
Perfekt. Ja, zum Abschluss vielleicht, oder ich weiß nicht, ob das jetzt schon die These zum Abschluss war, aber vielleicht haben wir noch eine on top. Ich wollte noch mal raus auf eine vielleicht etwas provokantere These oder auf ein Learning, gerade aus Ihrer jüngsten Arbeit, jetzt nicht nur bezogen auf Gründerinnen und Gründer, sondern generell auf Entscheiderinnen und Entscheider, die Sie dieser Klientel mit auf den Weg mitgeben wollen, aus dem Blick, also aus der Brille der Trendforschung, wo soll es hingehen und wäre so Ihr wichtigstes Learning für die nächste Zeit?
Kommt raus aus der Passivität, geht aktiv an die Zukunft ran, also nicht nur die Startup-Gründer. Nur wenn ihr aktiv daran geht, kommt ihr raus aus der Falle, dass ihr das Gefühl habt, es wird zu viel mit mir getan, ja, sondern es geht darum, dass ihr aktiv nach vorne geht. Kann ich das einfach so und kann ich so einen Switch im Kopf machen? Nein, aber dafür gibt's ja auch Hilfe und dafür sind solche Leute wie ich oder auch TrendOne da. Ich glaube, es ist auch wichtig dann, dass man sich mit Leuten unterhält und sich Hilfe sucht. Aber dieses passive Verharren, absolut nicht, sondern nach vorne. Ja.
Schöner Appell zum Schluss. Da sind wir auch wieder direkt beim roten Faden. Der Zukunftsmut ist wieder da und soll auch bleiben. Vielen lieben Dank für das heutige Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und den Zuhörerinnen und Zuhörern, wir sind ja auf beiden Kanälen unterwegs auch. Vielen Dank, dass wir heute sprechen konnten.
Danke auch.